da war sie wieder. Die etwas unverständliche Meldung über den Arbeitsmarkt. US-Arbeitsmarkt schwächt sich ab, Märkte erleichtert. Was für viele Menschen negativ klingt, ist für die Entwicklung der US-Inflation und Zinsen ein wichtiges Signal. Damit steigt nämlich die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung und damit auch die einer Beflügelung der Aktienmärkte. Im September soll es dann wohl endlich soweit sein mit der Zinssenkung. Die deutsche Wirtschaft überrascht derweil mit positiven Daten. Es gab nämlich wieder ein Wachstum im ersten Quartal. Klein, aber fein. 0,2% soll es bergauf gegangen sein mit der deutschen Wirtschaft. Währenddessen kündigt Apple einen großen Aktienrückkauf an. Mehr als 110 Milliarden Dollar. Ein Rekord an der Wall Street. Welche Daten am US-Arbeitsmarkt nähren denn den Optimismus? Hat Deutschland den rezessiven Pfad nun bereits wieder verlassen? Und wieso können Aktienrückkäufe ein wichtiges Signal sein? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 96. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 8. Mai 2024 und bei mir ist der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo, Herr Kater.
Hallo.
Ja, über das Thema Arbeitsmarkt, da hatten wir ja schon mal gesprochen vor, ich weiß gar nicht, das ist schon ein Augenblick her, ich schätze mal so 20 Folgen etwa. Den Link dazu packe ich nochmal in die Shownotes und das ist ja auch ein wichtiges Thema für die Volkswirte, denn der Arbeitsmarkt ist ja ein ganz wichtiger Indikator für die Wirtschaft eines Landes. In den USA ist nun gemeldet worden, dass der Arbeitsmarkt so ein bisschen schwächelt und das hat die Aktienkurse beflügelt, weil dadurch die Zinssenkung, die nun in den USA für September erwartet wird, wahrscheinlicher geworden sei. Da habe ich mich so gefragt, ja was denn nun, Herr Kater? Ich dachte, die Inflation ist für die Zinssenkung wichtig und nicht der Arbeitsmarkt. Außerdem stieg die Anzahl der Beschäftigten an und die Arbeitslosenquote ist ein bisschen gestiegen. Also irgendwie hat mich das alles so ein bisschen verwirrt und vielleicht können Sie jetzt einfach ein bisschen Licht ins Dunkel bei den vielen Fragen bringen.
Ja, das zeigt einfach, wie tief das Wasser ist unter jeder Boje, die da als Wirtschaftszahl sozusagen vorbeigeschwommen kommt. Also erstmal muss man sich damit auskennen, wie diese Zahlen überhaupt ermittelt werden, was hinter den Daten steht. Wir haben ja beispielsweise oft Unterscheidungen zwischen so inländischen Zahlenkonzepten und ausländischen. Also die Arbeitslosenquote in Deutschland wird nach dem inländischen Konzept gemessen und hier diskutiert. Aber wenn man nach der Internationalen Arbeitsorganisation, der ILO, geht, dann gibt es eine ganz andere Quote. Also da muss man halt zuerst sehen, über welche Zahlen redet man. Das ist jetzt beim Arbeitsmarktbericht nicht so dominant, weil der ist jeden Monat gleich. Aber das wichtige Paket ist natürlich die Interpretation. Also warum hat sich die Zahl geändert und was heißt das jetzt insbesondere für Kapitalmärkte? Der Arbeitsmarktbericht ist wirklich ganz zentral für die Kapitalmarktentwicklung. Ich meine, das ist der größte Markt innerhalb der größten Volkswirtschaft der Industrieländer. Deswegen, das ist ja vielleicht der Hintergrund, warum das da so wichtig ist. Also da werden zum Beispiel die Löhne gemacht, in den USA. Und die haben enorme Auswirkungen auf die Inflation. Und die wiederum bestimmt dann die Zinspolitik bei den Notenbanken. Und von den Zinsen hängt der Wert von jedem einzelnen Vermögensgegenstand ab, ob das eine einzelne Aktie ist oder eine einzelne Immobilie. Das erklärt so ein bisschen die Reihe, warum das eben so wichtig ist und warum die Finanzwelt an jedem ersten am Freitag im Monat dann so für einen Augenblick den Atem anhält, wenn diese Zahlen dann kommen. Wir haben jetzt ein Plus von 175.000 neuen Jobs gemeldet bekommen. Ja, schwächer als erwartet. Das ist gute Nachrichten für die Märkte, denn, Sie sagen es schon, der Arbeitsmarkt war zu stark in den vergangenen 12 Monaten und das hat immer die Angst vor zu hohen Lohnsteigerungen nach sich gezogen. Dann kann die Inflation nicht sinken und dann kann die Notenbank die Zinsen nicht senken. Das hat sich entspannt. Das war eben die Message vom vergangenen Freitag. Was haben Sie noch? Ah ja, dass trotz der neuen Jobs die Arbeitslosenquote steigen kann.
Genau, das fand ich ganz obskur irgendwie. Das
funktioniert auch, liegt daran, dass es eben ja nicht nur die Anzahl der neuen Jobs ist, die so von Monat zu Monat schwankt, sondern auch die Zahl der Arbeitssuchenden. Wenn in einem Monat mehr Leute dazukommen, die einen Job suchen, als neue Jobs entstehen, dann kann auch die Arbeitslosenquote steigen, obwohl die Anzahl der Jobs hochgegangen ist. Also Jetzt am Freitag hat sich aber wirklich der Anstieg der Quote wirklich im Mühbereich bewegt.
Das ja, aber sie ist eben nicht gesunken, genau, wie man denken könnte.
Würde man denken, aber es gibt eben eine ganze Reihe von Variablen, die da eben jeden Monat eine Rolle spielen. Wenn sie eine Badewanne haben und sie dann lassen Wasser reinfließen und unten ist ein Loch, wo was rausgeht, dann fließt was rein und trotzdem steigt der Pegelstand nicht. Also solche Mechaniken gibt es zuhauf, gerade auch bei solchen Zahlen. So, ist jetzt damit alles in Ordnung an den Märkten? Ja, ich würde sagen fürs erste Jahr, aber auch nur bis zu den nächsten Zahlen. Denn man muss sich auch vor Augen halten, dass diese Normalisierung vom Freitag eigentlich noch hätte stärker ausfallen können oder sogar müssen. Denn wir haben in den letzten Monaten eigentlich ein viel zu, oder die Zahlen von, die starken Zahlen von letzten Monaten sind auch auf die Witterung zurückzuführen. In den USA war es auch relativ mild. Deswegen ist ein saisonüblicher oder ein saisonunüblicher Anstieg von Arbeitsplätzen in den letzten Monaten schon passiert. Eigentlich müssten wir jetzt noch eine Klippe haben, wo wir nach unten fallen. Und die war ein bisschen gering. Also, wie gesagt, die Spannung bleibt bis zum nächsten ersten Freitagnachmittag im Monat.
Genau, das war jetzt der US-Arbeitsmarkt. Ich habe mich dann auch so gefragt, wie sieht es denn bei uns am Arbeitsmarkt eigentlich aktuell aus? Denn wenn man sich so umguckt, mal so auf die ganzen Mitarbeitergesuche, die so überall stehen, gerade in der Gastronomie gibt es ja unglaublich viele Stellenanzeigen, die ausgeschrieben sind. Da müsste doch die Arbeitslosenquote in Deutschland eigentlich auch historisch niedrig sein, oder?
Ist ja auch, also nicht nur in Deutschland. Also wir haben hier eine Arbeitslosenquote jetzt von 6% nach unserer nationalen Definition, nach der ILO-Definition liegen wir sogar nur bei 3%. Und das ist aber beides am unteren Ende des historischen Bandes für die deutschen Arbeitslosenzahlen. Aber noch eklatanter ist das etwa in Spanien oder in Frankreich, wo wir ja hohe zweistellige Arbeitslosenquoten aus den letzten Jahrzehnten eigentlich kennen.
Ja genau, das ging ja durch die Presse. Also Riesenarbeitslosigkeit in Spanien, alle sitzen auf der Straße, keiner hat mehr einen Job, so hat es sich ja angefühlt.
Das lag und liegt auch immer noch an der etwas anderen Struktur im Arbeitsmarkt. Die Zahlen sind auch noch höher, aber auch da sind diese riesigen Quoten eben Geschichte. Die europäische, wenn man es mal zusammen addiert, die europäische Quote, Arbeitslosenquote, liegt bei 6%. Das ist historischer Tiefstand, das hatten wir noch nie. Überall das gleiche Bild, es fehlen Arbeitskräfte. Und diese schlimme Zeit von Massenarbeitslosigkeit, die ist eben, die ist vorbei. Ja, aber dass damit jetzt nicht alle Probleme vorbei sind, sondern eben nur andere Probleme geworden sind, wie das so immer so ist. Das zeigt eben, dass die Welt halt doch nicht so ganz so einfach ist. Also heute haben wir eher andere Themen. Wir sorgen uns eher darüber, wie wir den Wohlstand noch steigern können, gerade eben vor dem Hintergrund von Arbeitskräftemangel, teilweise ja auch nur noch aufrechterhalten können. Oder wie wir die Wirtschaft auf mehr Nachhaltigkeit umstellen können. Also jede Generation hat so ihre wirtschaftspolitischen Problemthemen.
Ja, apropos, wir bleiben noch mal ein bisschen in Deutschland. Da haben wir ja auch immer wieder über die Rezession, ich mache mal so Anführungszeichen in die Luft gesprochen, weil eigentlich bewegen wir uns ja mehr oder weniger so um und bei Null. So eine richtige Rezession war das ja eigentlich gar nicht. Aber aktuelle Daten vermelden jetzt, dass die deutsche Wirtschaft um 0,2% gewachsen sei im ersten Quartal und das gesamte Euroland sogar um 0,3%. Also wie kommt das denn nun? Ich dachte, wir hängen eine Zeit lang in dieser Rezession noch fest.
Naja, langsam reicht es auch mit der Rezession. Also wenn es in diesem Jahr nur wirklich 0,3% im ganzen Jahr werden, das kann jetzt passieren, also ist so auch unsere Prognose. Wir haben 0,2%, der Konsens hat 0,3% Wachstum für Deutschland im Jahr 2024. Also wenn es dazu kommt, dann haben wir immerhin noch 2 Jahre mit Wachstum von leicht über, leicht unter der Nulllinie gehabt und das nennt man Stagnation. Das hatten wir bisher in unserer Geschichte eigentlich nur nach den großen Krisen, also nach der Ölkrise in den 70er Jahren oder nach der New Economy Krise oder auch nach der Finanzkrise. Natürlich könnte man jetzt sagen, wir haben auch Krise gehabt, ja, Corona-Krise, russischer Krieg in Osteuropa und so weiter. Und da erholen wir uns jetzt wieder vorschriftsmäßig von. Ja, ist richtig, es wird auch besser. Die neuesten Daten jetzt aus Deutschland deuten durchaus auch konjunkturelle Besserung hin. Also die Stimmung bei den Unternehmen steigt ein bisschen an. Der Verkehr auf den Transportrouten, ob das jetzt Schiffe sind oder Lastwagen, nimmt langsam zu. Also das sind schon gute Signale. Wenngleich auch eine sehr sehr seltsame Konstellation, das haben wir also noch nie gehabt. Die Dienstleistungsproduktion in Deutschland erholt sich besser als die industrielle Produktion. Selbst die Exporte sind bei den Dienstleistungen besser am Steigen als bei den Gütern. Die Industrie kommt nicht so richtig auf die Beine. Aber gut, das sind Sachen hinter den Kulissen. Das Eigentliche zur deutschen Wirtschaftslage ist, wohin die Erholung führen wird. Also in der Vergangenheit hatten wir nach solchen Stagnationsphasen, wenn sie mal 2 Jahre lang waren, hatten wir dann immer Jahre mit 2% Wachstum. Und auch mehr teilweise, deutlich mehr. So, und ob das nochmal gelingt in den kommenden Jahren, das ist die große Frage und das ist eher zweifelhaft.
Ja, aber wenn man jetzt nochmal schaut, also Deutschland, die deutsche Wirtschaft, die wächst im Moment, also wenn die jetzt weiter wächst, dann werden wir in den kommenden Quartalen ja auch wieder höhere Wachstumsraten wahrscheinlich sehen oder vielleicht doch sogar insgesamt eine bessere Wirtschaftsleistung, als wir vielleicht ursprünglich gedacht haben dann, oder?
Ja klar, also insbesondere 2025, wie gesagt, es sieht wieder besser aus, aber die Frage ist, wie stark wird, wo geht das hin? Also ich habe es gerade schon angedeutet, deutsche Industrie, die Auftragseingänge, das ist noch keine wirkliche Dynamik, die man da sieht. Die Stimmung wird zwar besser, aber das Niveau ist wirklich immer noch ziemlich im Keller. Wenn wir jetzt von Aufschwung sprechen, dann reden wir von einem, ist auch unsere Prognose fürs nächste Jahr, 1% Wachstum. 1%. Also wir sind da sehr bescheiden geworden. Das ist auch im historischen Vergleich eben extrem defensiv und da beißt die Maus auch keinen Faden ab. Also, dass wir mit solchen Wachstumszahlen, diese neuen Herausforderungen, über die wir alle reden, ob das Verteidigung ist, ob das Transformation ist, ob das Demografie ist, dass wir die damit nicht bezahlen können, das liegt auf der Hand. Also daher diese neue Debatte, von der wir jetzt hören, also mehr Leistung, mehr Arbeitsanreize, wieder stärkere Anstrengung. Ich glaube, die hat jetzt gerade erst angefangen und die dürfte uns noch sehr lange begleiten.
Was mir im Kontext Wirtschaftsleistung aufgefallen ist, wir hören aktuell, oder ich habe zumindest wenig davon mitbekommen, aus Großbritannien zur Zeit vom Brexit ging das ja eigentlich durch alle Gazetten. Das Einzige, was ich jetzt gelesen habe, war das Jubiläum des Eurotunnels. Ich glaube, 30 Jahre ist es her, dass er eröffnet wurde. Aber ansonsten hört man da eigentlich wenig aus Großbritannien. Haben sich da die Wogen nach dem Brexit wieder so ein bisschen geglättet oder wird einfach nur wenig berichtet darüber?
Nichts ist so, wie das die Brexit-Leute im Wahlkampf erzählt haben. Und das Blöde ist nur halt, dass es im Wahlkampf so vollmundig angepriesen haben. Nichts hat sich erfüllt. Es gibt also nicht mehr, sondern es gibt weniger Wohlstand in Großbritannien nach dem Brexit. Es gibt keinen Bürokratieabbau zum Beispiel, auch ein Riesenproblem auf der Insel. Es gibt auch kein besseres Gesundheitsproblem, das nächste Riesenproblem, was die Briten haben. Die Handelsabkommen, die Lieferketten, das ist alles in desaströsem Zustand nach dem Brexit. Der Staatshaushalt fährt genauso schnell gegen die Wand wie in Frankreich, in Italien. Allerdings haben eben die Briten jetzt den Finanzmarkt ganz allein, stehen sie ganz allein gegenüber. Und das hat ja der letzten Premierministerin, Liz Truss, hat ja auch die kürzeste Amtszeit eines Premiers überhaupt eingebracht. Selbst der Finanzplatz London hat an Attraktivität verloren, das wird dort überall beklagt. Also das Vertrauen in die Politik ist in Großbritannien auch nicht besser als hier, ein All-Time-Low. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der Brexit ist halt falsch umgesetzt worden. Jetzt hätte man endlich die Möglichkeit, aus Großbritannien ein Singapur zu machen. Das kann ja alles sein, aber es sagt eben auch sehr viel über generell unsere Reformfähigkeit hier in Europa aus. Man sieht, die Länder wollen sich nicht ändern. Selbst wenn man das könnte, ohne diese sogenannten Fesseln von der EU, kommt Großbritannien nicht vom Fleck. Gut, trotzdem soll man die Hoffnung auch für UK nicht aufgeben. Vielleicht räumt ja nach den nächsten Wahlen mal eine Labour-Regierung auf. Also wir haben das in Deutschland ja auch schon mal erlebt, dass da Reformen dann möglich sind. Wollen wir mal schauen.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Sie haben eben auch schon den Finanzplatz in London erwähnt. Und da passieren ja auch immer mal ganz interessante Sachen an den Börsen. So hat Apple jetzt ein gigantisches Aktienrückkaufprogramm gestartet. Also die machen das ja schon eine geraume Zeit, dass sie Aktien zurückkaufen. Aber jetzt wurde das Programm eben wohl enorm ausgeweitet, wurde zu den Quartalszahlen von Apple jetzt verkündet. 110 Milliarden Dollar soll das Programm groß sein. Das ist eine unglaublich große Zahl an Rückkauf, ist auch Rekord an der Wall Street, gab es noch nie so ein riesiges Programm. Und bereits in den letzten Jahren hat Apple umlaufende Aktien zurückgekauft und so den Anteil der umlaufenden Aktien, also die Aktien, die sich im Besitz von Investoren und Investorinnen befinden, um 37% reduziert. Das klingt ja erstmal widersinnig. Warum sollte ich denn meine eigenen Aktien zurückkaufen? Ich habe sie ja gerade ausgegeben, um quasi Kapital einzusammeln.
Naja, im Grunde ein Armutszeugnis mit Auszeichnung. Da ist ein Unternehmen, das weiß nicht mehr, wie man das Geschäftsmodell noch weiterentwickeln soll. Und dann gibt man das Kapital einfach den Besitzern, den Anteilseignern zurück. Ist aber jetzt nicht Apple-spezifisch, sondern das ist ein Kennzeichen von sehr, sehr vielen Unternehmen, gerade in Amerika, auch in Europa. Auch die Anzahl der Aktiengesellschaften geht zurück. Das ordnet sich in den Kontext ein, dass sich am Kapitalmarkt so der ein oder andere Gedanken macht, ob es überhaupt noch genug Anlagemöglichkeiten in der Zukunft gibt. Das ist nämlich ja auch ein Thema, was wir am Anleihemarkt längere Zeit hatten, insbesondere als die Staaten eben ihre Verschuldung nicht so recht ausweiten wollten. Das hat sich ein bisschen geändert. Aber das scheint eben auch Kennzeichen einer solchen demografischen Welt zu sein, wo eben zurzeit sehr viel Umsätze gemacht werden, wir eben eine sehr, sehr aufgeblähte und eine weltweite Wirtschaft auf dem Höhepunkt der demografischen Entwicklung sozusagen haben, aber in der Zukunft eben die Blicke nach unten gerichtet sind. Jetzt wird sehr viel gespart und auch jetzt wird sehr viel an Unternehmungen gemacht, aber das nimmt eben ab und der Kapitalmarkt in der Zukunft lebt, sind eben jetzt schon Unternehmen nicht mehr bereit, so viel zu investieren, weil sie eben ihnen die Ideen fehlen, wie das in der Zukunft eben alles Abnehmer finden soll und ob es sich lohnt, riesige Projekte in Gang zu bringen. Müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht gibt es ja auch nochmal wieder eine Gegenbewegung, aber zurzeit ist das tatsächlich etwas, gut für diejenigen Aktionäre, die drin sind im Markt, kann es nun gut sein, weil das stärkt den Wert des einzelnen Anteilsscheins.
Genau, auch weil zum Beispiel die Kennzahlen sich dadurch natürlich verändern, weil die immer auf die umlaufenden Anteile gerechnet sind. Das heißt also auch so Gewinnkennzahlen, Gewinn pro Aktie, die umläuft eben, also die im Besitz von anderen ist und nicht im eigenen Unternehmen bleibt. Ja,
und das steigert dann auch wieder den Aktienkurs.
Genau, also das sind auch so die Effekte, die dann da ausgelöst werden. Ja, ein bisschen genauer habe ich mich über das ganze Thema Technologieunternehmen mit Christoph Witzke und Bernd Köcher, dem Fondsmanager des DK Künstliche Intelligenz, unterhalten. Da haben wir uns vor allem darüber unterhalten, ob dieser Wachstumspfad von den Technologieunternehmen noch in Ordnung ist und vor allem, wie wichtig KI in dem Kontext ist und vielleicht noch werden wird. Die Folge verlinke ich auch nochmal unten in den Shownotes. Falls Sie sie noch nicht gehört haben, können Sie dann nochmal reinhören. Ist auf jeden Fall sehr hörenswert. Ja, am Ende würde ich jetzt ganz gerne nochmal über Rohstoffe sprechen mit Ihnen, Herr Carter. Wir hatten ja eben bereits den Arbeitsmarkt als Indikator mal so angeschnitten, aber auch der Ölpreis gilt ja gemeinhin als Indikator für die ganze Weltwirtschaft und der hat sich seit Ende des letzten Jahres von circa $69 auf aktuell knapp unter $80 gesteigert. Zwischenzeitlich war er auch schon mal bei $86. Ist das dann wirklich so ein wichtiger Indikator, wenn der Ölpreis sich so stabil nach oben entwickelt?
Schon immer noch. Also der Rohölpreis ist schon zentrale Größe in den weltwirtschaftlichen Gefüge. Und dann kommt die gegenwärtige Situation an den Kapitalmärkten dazu. Wir haben ja an den Märkten nach den ganzen Aufregungen aus den letzten Jahren, wir haben ja so eine Art Wohlfühlzone jetzt gerade erreicht. Ja, die Konjunktur weltweit ist okay, sie ist nicht zu schwach, sie läuft, aber eben auch nicht zu stark, dass man wieder Zinsen erhöhen muss. Inflation ist jetzt zurückgekommen, fast im grünen Bereich, aber auch nicht so schwach, dass man sich wieder Sorgen machen muss wegen Deflation. Das Finanzsystem funktioniert gut. Wir haben jetzt mit KI neue Technologien, neue Geschäftsmodelle, hohe Gewinne bei den Unternehmen. Also das ist eigentlich eine sehr, sehr angenehme Temperaturzone an den Märkten. Daher ja auch die Rekordstände an den Aktienmärkten, da steckt ja dahinter. Aber es ist eben vielleicht auch eine sehr dünne Zone. Und jedes größere Ereignis kann dann die Weltwirtschaft eben aus dieser Wohlfühlzone auch wieder rauskatapultieren. Und ein Ölpreisschock wäre das sicherlich. Also wenn wir jetzt aufgrund der geopolitischen Lage, in der Ostkonflikt und so weiter einen Ölpreisschock bekommen würden, das wäre natürlich das Ende dieser sehr, sehr erfolgreichen Kapitalmarktphase. Aber da muss es auch schon dicke kommen. Also dann müssen wir auch wirklich Verknappungen im Ölpreis die den Ölpreis deutlich über die 100, eher über die 120 treiben. Und das muss dann auch Aussichten haben, dass das auch ein bisschen länger so bleibt. Also das können Schocks sein, die eben aus der Geopolitik kommen. Aus dem normalen Geschehen von Angebot und Nachfrage, da ist der Ölpreis eher ein steigender Ölpreis, ein langsam steigender Ölpreis, eher ein Zeichen für eine gute Weltkonjunktur. Und das steckt natürlich auch dahinter, dass eben der Preis ja jetzt auch geklettert ist, so schrittweise von 60 auf jetzt 80. Das zeigt eben, dass die Weltwirtschaft eigentlich ganz gut unterwegs ist und der Ölverbrauch steigt ja noch immer weiter an auf der Welt.
Ja, das ist auch ein ganz spannendes Verhältnis eigentlich, ne, zwischen dem Ölpreis und der Weltwirtschaft, weil auf der einen Seite ist natürlich eigentlich für die Unternehmen ein niedriger Ölpreis besser, aber je mehr Nachfrage entsteht, desto weiter steigt der eigentlich und irgendwann muss man dann aufpassen, dass er nicht zu hoch steigt, sonst ist es auch wieder schlecht.
Beim Ölpreis ist es wie bei eigentlich allen wichtigen Indikatoren, ob das der Ölpreis ist, ob das der Zins ist oder ob das der Wechselkurs ist. Man kann in der Wirtschaft eigentlich durchaus damit leben, wenn sich da starke Veränderungen ergeben. Also wenn sich einer dieser Preise verdoppelt oder halbiert. Man kann im Grunde genommen damit leben, solange das allmählich passiert. Solange sich das über ein oder zwei Jahre erstreckt, so eine Bewegung, kann sich die Wirtschaft anpassen. Da werden neue Maschinen gekauft, die das und jenes einsparen. Da passt man die Produktions- und Verkaufspläne an. Das ist nicht das Ding. Das Problem ist, und Krise heißt es immer dann, wenn sowas über Nacht passiert. Und bei Wechselkursen oder bei Ölpreisen, da kann das schon mal sehr, sehr schnell gehen. Und damit kann die Weltwirtschaft natürlich nicht umgehen. Diese schnelle Neuanpassung und Neuverdrahtung der Wirtschaft, das geht eben nicht von heute auf morgen. Und dann sagen wir dazu Krise.
Schauen wir nochmal auf einen weiteren Rohstoff, nämlich auf Gold. Das gilt ja auch immer so als Krisenwährung. Der war sehr beliebt jetzt auch in den letzten Jahren. Also immer mehr Menschen haben Gold gekauft wieder, haben sich den irgendwie zu Hause irgendwo in den Keller gelegt oder in den Safe oder in ein Schließfach oder weiß wohin. Und dementsprechend ist natürlich auch der Goldpreis gestiegen, weil mehr Nachfrage, der Preis steigt. Jetzt habe ich gelesen, dass die Nachfrage nach Gold gerade von privaten Personen so langsam zurückgeht. Also es ist nicht mehr so stark, ist ja auch logisch, Krise ist irgendwie gefühlt so ein bisschen rum, keine Pandemie mehr, hat sich alles wieder so ein bisschen eingependelt, aber trotzdem steigt der Preis weiterhin. Also wir haben weiterhin Rekordpreise für Gold, so hoch wie noch nie, obwohl, sag ich mal, so diese klassische Krisenwährungsgeschichte eigentlich so ein bisschen abgeebbt ist.
Ja, Gold ist natürlich sehr... Um am Bild zu bleiben, schillernd, auch bei den Erklärungen von Marktbewegung, da ist ziemlich viel Folklore drin. Also Gold als Krisenwährung, ja, der Krisenausbruch ist vorbei, der Krieg in Osteuropa ist da, der Nahostkonflikt ist da, das ist jetzt überall in den Köpfen drin, also deswegen kann es jetzt also keine neue Panik geben, zumindest Stand heute. Und dann müsste der Goldpreis sich ein bisschen legen. Auf der anderen Seite gibt es viele, die Krise und Gold eigentlich eher in Zusammenhang bringen, wenn das Finanzsystem nicht mehr funktioniert und die schauen sorgenvoll auf die Verschuldung. Wobei man hier sagen muss, es sind nur die Staaten, die zurzeit zu viel Verschuldung machen. Private kann man überhaupt keine Schuldenblase feststellen. Also das bleibt doch sehr, sehr im Wagen, warum da der Goldpreis wie reagieren soll. Dann gibt es natürlich auch hier die Möglichkeit, das Ganze statistisch zu modellieren und den Goldpreis eben mit den Reaktionen aus den letzten 50 Jahren eben in einem statistischen Modell abzubilden und dann aber auch in die Zukunft vorzuschreiben. Und da stellen wir zurzeit fest, dass die bisher kalibrierten Modelle nicht mehr funktionieren. Es muss also jetzt gerade eben für den jetzigen Goldpreisanstieg der letzten Wochen und Monate, da muss es einen Sonderfaktor geben, der kann eben in den Modellen bisher auch noch nicht drin sein. Und die Daten werden durchforstet. Jetzt sieht man durchaus, dass da was passiert ist in China. Da ist die Goldnachfrage einfach gestiegen. Und zwar sowohl von den Privaten, das heißt den privaten Haushalten. Hier ist die Erklärung, dass es in China für die Menschen, für die Sparer keine vernünftigen Anlagemöglichkeiten mehr gibt. Die Zinsen sind zu niedrig. Das, was man bisher gemacht hat, nämlich eine Wohnung nach der anderen zu kaufen oder zumindest erstmal die erste zu kaufen und automatisch reich zu werden, funktioniert nicht mehr, weil der Wohnungsmarkt zusammengebrochen ist. Und deswegen viele auf das Halten von Gold springen, auch zur Vermögensanlage. Und China ist bei der Masse der hohen Anzahl der Sparer natürlich dann schon eine Größe am Markt. Jetzt stellt sich raus, dass auch die Notenbank kauft, die chinesische Notenbank, neben zwei oder drei anderen Notenbanken. Und das fällt in die den Zusammenhang, dass sich Länder des sogenannten globalen Südens, das heißt also Entwicklungsländer, Schwellenländer vom US-Finanzsystem unabhängig machen wollen. Wie weit diese Effekte jetzt anhalten, ist sehr schwierig zu sagen. Die beste Aussage über den Goldpreis ist wahrscheinlich, dass diese Stories weiter anhalten werden, ohne dass damit eins zu eins jetzt verknüpft ist, dass es genauso weitergeht wie jetzt. Aber Gold wird wohl diesen Status, den es jetzt hat, als auch noch Finanzanlage auch behalten. Gold ist ja mal aus dem Währungssystem rausgeflogen, denn es war ja mal offizieller Teil der Währungsproduktion. Die Amerikaner haben ihre Währung produziert auf der Basis eines Goldfundaments. Das heißt also, es durfte nur so viel Währung produziert werden, wie Gold da war. Die Goldbindung, die hat bis Anfang der 70er Jahre gegolten. Und da brauchte natürlich jede Notenbank Gold. Aber seit Beginn der 70er Jahre haben wir diese Bindung an das Gold nicht mehr. Wir haben freie Papierwährungen. Die Entscheidung, wie viel Geld bereitgestellt wird, hängt ausschließlich an einem Gremium in der Notenbank, nämlich dem Zentralbankrat. Und dann hätte man eigentlich auch schlussfolgern können, dass Gold eigentlich nicht mehr notwendig ist fürs Währungssystem. War auch eine Weile lang so. 20 Jahre lang ist die Goldnachfrage dann auch eher zurückgegangen. Und seit etwa jetzt, ja, 20, 25 Jahren erleben wir, dass es wieder eben eine stärkere Rolle im Finanzsystem bekommt.
Bevor wir jetzt unseren Sack mit dem Podcast Gold, das wir heute hier eingesammelt haben, zumachen, habe ich mir überlegt, ich suche mir mal wieder eine Börsenweisheit raus. Und wir haben jetzt die erste Folge im Mai aufgezeichnet heute. Und da habe ich natürlich die klassischste aller Börsenweisheiten rausgesucht. Und die lautet, sell in May and go away. Warum soll ich denn jetzt verkaufen, Herr Carter? Und bringt es überhaupt was?
Also, für den Börsenteilnehmer, Aktienmarktteilnehmer, verbietet sich die Beachtung solcher Bauernregeln.
Börsenregeln, ja. Herr Carter, nicht Bauernregeln. Das ist was anderes.
Wahrscheinlich klappen diese Bauernregeln, wahrscheinlich, die sich ja meistens ums Wetter drehen, wahrscheinlich sogar noch besser als die Börsenregeln. Es ist Folklore, die in der Statistik eben kaum Rückhalt haben. Insbesondere, wenn es eben um so Saisonthemen geht, ja, was man in welchem Monat machen soll. Also bei Sell in May and Go Away gibt es genauso viele statistische Untersuchungen, die die Regel bestätigen, dass also in Sommermonaten die Performance besser ist als sonst, wie es Untersuchungen gibt, die das Ganze widerlegen. Das heißt, man muss also nur den Untersuchungszeitraum geeignet festlegen und man kriegt jedes Ergebnis raus, was man haben möchte. Im Gegenteil, je länger die Zeit zurückgeht, also je größer der Untersuchungszeitraum ist bei dieser Regel, desto schlechter funktioniert sie. Das spricht eigentlich eher ein bisschen dagegen. Also am Ende ist es 50-50 und damit kann man mit dieser Regel nichts anfangen. Der Hintergrund ist ja, dass nach den Dividendenzahlungen dann das Interesse an der Börse eben erlahmt. Aber die Frage ist, warum eigentlich? Weil die Dividendenzahlung wird ja aus dem Kurs rausgenommen. Das heißt also, wer seine Dividende kassiert hat, muss erstmal einen umso gleichen Umfang Abschlag am Börsenkurs, also Ex-Dividende hinnehmen. Und mit dem neuen Geschäftsjahr baut sich dann dieser Wert auch wieder auf. Also es gibt überhaupt keinen Grund, eben rauszugehen. Man kann also nichts gewinnen dabei. Insofern ist das eine Scheinerklärung, die auch nicht richtig funktioniert. Jetzt ist die Frage, wie sieht es momentan aus? Sollte man vielleicht jetzt aus anderen Gründen rausgehen? Da gibt es eine ganz andere interessante Untersuchung in Jahren mit Präsidentschaftswahlen in den USA. Und diese Zahlen gehen 100 Jahre zurück, das heißt wirklich bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Da gibt es eine Überperformance des amerikanischen Aktienmarktes in den Sommermonaten vor der Wahl. Kann man sich jetzt auch irgendwelche Erklärungen ausdenken, warum das so ist, aber das ist statistisch. Und würde in diesem Jahr, würde es halt gegen Sell in May sprechen. Also da stehen schon mal zwei Börsenregeln gegeneinander. Ich glaube, solange die Wirtschaft eben in dieser Wohlfühlzone ist Und zurzeit spricht gerade dafür, dass eben die europäische Wirtschaft zulegt und hier auch die Börsenentwicklung an Breite gewinnt und eben nicht nur auf 7 amerikanischen Unternehmen ruht. Ist es jetzt der falsche Zeitpunkt, um taktisch Bestände aufzugeben und rauszugehen? Mal abgesehen davon, dass für den Privatanleger und die Privatanlegerin diese Überlegungen sowieso völlig sinnlos sind, weil als Private legen wir an, über die nächsten 20 Jahre, um was für die Altersvorsorge zu machen. Und da werden wir diese auch 10- oder 15-prozentigen Kursschwankungen im Gesamtmarkt werden wir nicht ausnutzen, weil wir sie nicht ausnutzen können, weil das Timing eine extrem diffizile Sache ist, die schon den Profis eben extreme Kopfschmerzen bereiten kann und wir als Privatanleger da wahrscheinlich meistens mehr verlieren, als wir gewinnen, wenn wir uns auf dieses Timing einlassen. Deswegen würde ich sagen, wie in jedem Jahr, den Mai vorübergehen lassen, Dividenden einstreichen, halten und auf den nächsten Mai warten.
Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für die Erläuterung dieser Börsenregel. Ja, wieder irgendwas, was ich streichen kann. Also damit werde ich wohl dann nicht handeln können. Oder es ist eben 50-50. Also von daher.
Wir können beim nächsten Mal ja über die Börsenregel hin und her mal taschenleer sprechen.
Ja, dann nehmen wir die das nächste Mal. Das ist was anderes, ja. Das ist vielleicht mal eine, die funktioniert. Leider nicht im positiven Sinne. Aber nehme ich mit, schreibe ich mir auf fürs nächste Mal. Dann machen wir da mal die Börsenregel. Ja, dann machen wir für heute auf jeden Fall mal hier zu. Und wenn Sie Fragen haben rund um die Börse, Wirtschaft und die Märkte oder vielleicht zu einer Börsenregel, das wäre vielleicht auch mal ganz gut, dass wir unsere Zuschauerinnen und Zuschauer aufrufen, uns ihre Börsenregeln zuzusenden, die sie gern mal entschlüsselt haben wollen, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an podcast@dk.de. Die finden Sie auch unten in den Shownotes nochmal. Oder schreiben Sie auf einer der Social-Media-Plattformen. Da lesen wir das dann auf jeden Fall auch. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.